Ich möchte euch kurz von mir erzählen, von meiner ersten Begegnung mit einem Afghanen. Das war, als wir schon aus der Elfenbeinküste zurückgekehrt waren. Ich hatte schon im Ausland gelebt, ich hatte interkulturelle Erfahrung, aber ich war noch nie einem Afghanen begegnet. Und ich habe da mit einer afghanischen Familie zu tun gehabt, weil ich Deutsch als Fremdsprache unterrichte. Und die ersten Gedanken und Gefühle, die mir durch Leib und Seele gingen, waren Afghane, Taliban, Selbstmordattentäter, kommt hier nach Deutschland, Bombenleger, Nutznießer. Und dann bin ich erschrocken und habe gemerkt, hey, wo kommt denn das eigentlich her? Vielleicht ging es dem einen oder anderen von euch auch so, dass ihr gemerkt habt, da kommt irgendwie so Angst auf, ja? Vom Bauch her vielleicht oder auch vom Kopf her. Wenn ihr diese Bilder seht und viele empfinden es so in Europa, dass sie denken, hey, wir werden hier überrannt von einer Kultur, das ist nicht unsere. Der Islam tritt sehr selbstbewusst und sehr öffentlich auch auf und wird einfach gesehen. Und viele bekommen dann Angst, Angstgefühle, ja? Oder auch Wut, die aufkommt und denkt, das lassen wir uns nicht gefallen, wir wehren uns, wieso dürfen die hier Moscheen bauen und Kirchen bauen dürfen wir nicht in diesen Ländern? Wut. Und das ist genau, was passiert, wenn Angst aufkommt und Wut aufkommt, dann zieht man sich zurück und zwar sucht man dann die Gemeinschaft mit seinesgleichen. Also wir Deutschen mit den Deutschen oder die Schwaben mit den Schwaben und so weiter. Ihr kennt es, ja? Und wir distanzieren uns vom anderen, das uns fremd ist, weil es uns Angst macht. Und dieser Rückzug ist kein guter Berater, denn das führt zu Vorurteilen, die sich immer weiter nähren, und zwar auf beiden Seiten. Also das bedeutet für unsere Situation in Frankreich, viele Araber, Nordafrikaner denken, die Franzosen, ja, die sind arrogant, die geben uns nicht die gleiche Chance. Wir sind hier Menschen zweiter Klasse, also wir fühlen uns schlecht behandelt. Das sind ganz typische Gedanken, die Nordafrikaner haben. Und die Franzosen, die sich auch zurückziehen, gucken Nordafrikaner an und denken, aha, Nordafrikaner, drogensüchtig, kriminell, unzuverlässig, Lügner, dreckiger Araber. Also es sind ganz bestimmte schon Meinungen, die da sind und die verfestigen sich, wenn wir es nicht schaffen, aufeinander zuzugehen und wenn diese Mauern diesen Raum haben dürfen.
Wie hat es angefangen? Die Migration in Frankreich hat so angefangen, das waren mehrere Wellen. Da war die erste Welle schon vor und nach dem Ersten Weltkrieg, da sind viele Franzosen gestorben. Und dann haben sie aus ihren Kolonien, die sie in Nordafrika hatten, haben sie viele Algerier und Marokkaner, Senegalesen geholt, um wieder den Aufbau zu machen. Dann kam die zweite Welle, wo sie auch Gastarbeiter dann geholt haben, genau das Gleiche nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da waren auch wieder viele Franzosen gefallen. Und da kamen wieder Männer vor allem, die dann geholfen haben beim Aufbau. 200.000 Algerier kamen da als billige Arbeitskräfte und wurden dann oft auch in Baracken ein bisschen außerhalb der Stadt untergebracht. Dann die dritte Migrationswelle war dann Arbeitskräfte, die in den 50er, 60er Jahren, da war dann die Industrialisierung, Textil- und auch Autoindustrie hat dann angefangen und stark sich entwickelt. Und vor allem kamen dann auch wieder Arbeitskräfte, die nur für ein Jahr angestellt waren und dann im Sommer wieder nach Hause gegangen sind, nach Nordafrika und dann im nächsten Jahr wieder geholt wurden. Dann die große Wende war dann 1976 kam dann die Familienzusammenführung. Ähnlich wie in Deutschland auch und in anderen europäischen Ländern, da kamen dann die Frauen und die Kinder dann mit nach Frankreich. Und da hat sich dann der Islam auch so äußerlich durch die Kleidung, wie jetzt meine Frau anhat, und auch Kopftuch hat sich dann das gezeigt. Und da wurde dann der Islam auch in den Straßen sichtbar. Dann jetzt ab den 90ern und auch bis heute sind dann Asylanten und auch Migranten aus Nordafrika, die jetzt auch nach dem arabischen Frühling gekommen sind. Aber auch aus der Türkei, die dann vor allem auch im Elsass sich niedergelassen haben. Hier sieht man es nochmal grafisch. woher die größten Ströme nach Frankreich kommen. Also vor allem Algerien, Marokko sind die zwei stärksten Länder, dann Portugal und Türkei. Und die Türken wohnen hauptsächlich im Elsass, weil sie auch Verwandte noch in Deutschland haben. Hier sehen wir die Entwicklung, wie der Islam und auch der Moscheebau sich entwickelt hat in Frankreich. Es hat angefangen in den großen Zentren wie Paris, Marseille, Lille im Norden. Und dann hat sich es ausgebreitet und immer stärker wachsen diese Ballungszentren, dass auch jetzt nicht nur in der Großstadt wie Paris oder Lille oder Marseille, sondern auch in den ländlichen Gebieten um Paris, um Lille, aber auch stark im Osten, im Elsass, durch die Autoindustrie sind da auch sehr viele Moslems angesiedelt.
Wir wollen euch eigentlich einladen, heute mal so ein bisschen Perspektivwechsel einzunehmen. Also wir wollen mal versuchen, uns in die Haut eines nordafrikanischen Migranten zu versetzen. Wie fühlt sich das denn an, in Europa oder in unserem Fall in Frankreich zu leben? Und man kann eigentlich sagen, so ein Migrant ist jemand, der lebt immer zwischen mindestens zwei Welten. Und die Hauptfrage, die er sich stellt, ist, wer bin ich und wo gehöre ich hin? Also es ist eigentlich die Frage nach seiner eigenen Identität. Und wir haben ja heute mit schon Migranten in der dritten Generation zu tun. Viele sind in Frankreich geboren, aufgewachsen. Aber es gibt Migranten aus der zweiten Generation und es gibt auch aus der ersten Generation, nämlich junge Männer, die ihre Frauen in den Herkunftsländern suchen und sie nach Frankreich mitbringen. Und es ist gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden für so einen muslimischen Migrant. In seiner eigenen Familie lebt und pflegt man die Kultur vom Herkunftsland. Man spricht auch die Sprache, Arabisch. Aber außerhalb der Familie soll er sich integrieren in die französische Gesellschaft. Er soll die Sprache perfekt beherrschen und er soll auch so funktionieren, dass er sich integrieren kann. Und für viele ist so das Lebensgefühl einfach, dass sie sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich gehöre eigentlich nirgendwo richtig hin. Wenn ich in mein Herkunftsland gehe und meine Familie dort, die Erweiterte, noch besuche, dann merke ich, irgendwie, ich passe da gar nicht so hin, ja. Und die Leute sind zwar freundlich, aber man redet mich oft an als, ach, der Weiße, der Franzose. Wenn ich dann zurückgehe nach Frankreich und dort unterwegs bin, ja, und die Franzosen sehen meine Hautfarbe, Haarfarbe, hören meinen Namen, dann gelte ich als der Araber. Und so sind diese Menschen eigentlich immer hin und her gerissen. Und das ist eins ihrer größten Probleme, diese Frage, wohin gehöre ich? Wir möchten euch mal kurz mit hineinnehmen in diesen Unterschied der Kulturen. Wir haben es ein bisschen bei der Damaris gehört, war ganz interessant. Wir kommen von der westlichen Kultur, wir möchten, dass Migranten in unserer Kultur funktionieren, aber in ihrer Familie leben sie die nordafrikanische Kultur. Bei uns im Westen zählt der Einzelne, das Individuum. Meine Meinung, was ich möchte, was ich aus meinem Leben machen möchte, was mir gut tut, lernt man schon im Kindergarten, ja? Schon die ganz Kleinen sollen Entscheidungen treffen, was sie gerne tun möchten. Aber in der nordafrikanischen Kultur zählt nicht der Einzelne so sehr, sondern die Gruppe. Der Einzelne stellt seine eigenen Interessen zurück. Und er definiert sich über die Gruppe. Ich gehöre zu meiner Familie. Ich bin Teil davon. Das ist meine Identität. Priorität, was wichtig ist, auch bei uns im Westen. Wir lieben es, Aufgaben anzupacken. Wir setzen uns Ziele. Wir haben Tagespläne, Wochenpläne, Jahrespläne. Es ist wichtig, dass wir effektiv arbeiten. Also das zählt, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Aber in der nordafrikanischen Kultur sind Beziehungen viel wichtiger, als Ziele zu erreichen. Das sieht man zum Beispiel darin, wenn in Marokko zum Beispiel jemand zu Besuch kommt und sagen wir mal, der Mann hat sich vorgenommen, an diesem Tag sein Büro, seinen Schreibtisch aufzuräumen und alles jetzt mal wegzuarbeiten. Ja, dann wird er sagen, na ja, heute habe ich Besuch, wunderbar, komm rein, wir trinken zusammen Tee, wir tauschen uns aus, wir reden. Die Beziehung, das ist das Allerwichtigste. Wie ist es bei uns, wenn unangemeldet Besuch kommt? Ich habe mir heute vorgenommen, ich sage es jetzt mal aus der Sicht der Frau, heute will ich alle Fenster putzen und die Schränke auswaschen. Ja, tut mir leid, ich habe keine Zeit heute. Gell? Kommst du ein anderes Mal wieder oder mach mal was aus. Also es ist ganz, ein ganz anderer Schwerpunkt. Die Ausrichtung bei uns ist zeitorientiert. Wir schauen immer auf die Uhr, wir haben Pläne, wir haben hier für dieses Seminar ein Minutenprogramm, an das wir uns halten müssen. Aber in der nordafrikanischen Kultur ist alles ereignisorientiert. Hey, wir treffen uns zu Yumiko. Wir fangen an, wenn alle da sind. Und dann reden wir miteinander. Und egal, wie lange das jetzt mal dauert, bis alle ihre Fragen vielleicht auch gestellt haben, wichtig ist, dass wir jetzt zusammen sind und dass wir dieses Yumiko feiern können und auch erleben können. Ganz wichtig, das Gewissen. Und da ist wirklich ein großer Unterschied. In der westlichen Welt sind wir eher schuldorientiert. Für uns ist wichtig die Frage, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben Regeln, an die wir uns halten. Wir sind ganz sehr interessiert an der Wahrheit. Und wenn jemand ein Gesetz überschreitet, dann wird er bestraft dafür. Aber in der nordafrikanischen Welt denkt man eher schamorientiert. Wichtig ist die Ehre der Gruppe. Ich gehöre zur Gruppe. Wenn einer aus meiner Familie zum Beispiel was stiehlt, dann ist es nicht so schlimm, solange das nicht aufgedeckt wird. Aber wenn das auffliegt, dann ist es eigentlich schlimm, dass Schande über meine ganze Familie kommt. Und ich bin der Verursacher gewesen. Es ist mehr das Gefühl der Schande, die schlimm ist. Und dann geht es darum, die Ehre wiederherzustellen. Das sind also ganz andere Normen und Werte. Und hier haben wir ein Beispiel von einem Migrant, der hat es tatsächlich geschafft, sich in diesen beiden Welten zu bewegen. Ihr seht ihn hier im schönen Anzug. Er hat nämlich tatsächlich geschafft, das Abi zu machen. Er hat Jura studiert und er hat jetzt eine Arbeit in einer Kanzlei. Und das ist einer leider der wenigen, die es so weit gebracht haben. Viele seiner Altersgenossen sind wie er in so einem Art Ghetto aufgewachsen. Ihr habt vorhin dieses große Haus gesehen. Ja, das gibt's ganz viele mit diesen Sozialwohnungen, riesen, also da wohnen ich weiß nicht wie viele Familien. Bitte? 15.000. Ja, da gehen die in die öffentliche Schule. Wenn überhaupt noch Franzosen in solchen Stadtvierteln leben, dann schicken sie ihre Kinder auf Privatschulen. Und einfach die Stadtbedingungen sind von vornherein schwierig. Ein paar schaffen das Abi, aber trotzdem ist es schwierig für sie, einen Studienplatz und dann noch Arbeit zu finden. Und aus diesem Grund ist es wirklich so, dass die Arbeitslosigkeit unter nordafrikanischen Jugendlichen sehr viel höher ist als unter französischen. Und viele kommen dann wirklich in die Drogenszene. Die Gewaltbereitschaft wächst in den Stadtvierteln. Einfach nochmal so ein Bild, um nochmal zu zeigen, ja, wie das sich anfühlen kann in so einer multikulturellen Gesellschaft, wo aber jede Gruppe eigentlich für sich ist und sich immer wieder die Frage stellt, wer bin ich und wo gehöre ich hin? Jetzt habe ich eine Frage an euch. Könnt ihr wieder zu zweit mal ganz kurz reden? Was denkt ihr? Moment, ich muss noch vorwegnehmen. In den letzten Jahren sehen wir ganz deutlich, wie in Frankreich der Islam immer sichtbarer wird. Also es gibt mehr Frauen als vorher, die verschleiert sind. Moscheen nehmen zu. Es gibt immer mehr Gebetsräume, muslimische Vereine. Es gibt in Mulhouse eine ganze Straße. Wenn man die entlang geht, dann denkt man wirklich, man ist in Marokko. Dort sind lauter Metzgereien, die nur Halal-Fleisch verkaufen. Also Halal ist das nach dem islamischen Recht geschlachtete Rind. Ja, also die kaufen auch nur dieses Fleisch. Es gibt marokkanische Möbel- und Kleidungsgeschäfte, die ganze Straße voll. Und Imame nehmen auch zu, kommen ins Land, entweder legal oder illegal, und sammeln Jugendliche ein, junge muslimische Migranten. Meine Frage, was denkt ihr, was bietet der Islam diesen jungen Leuten? Sie bieten eigentlich so eine Art kulturelle Identität an. Wir haben das auch von der Damaris gehört. Für eigentlich Muslime, die aus muslimischen Ländern kommen, ist oft das Eins. Also für einen Marokkaner zum Beispiel, ich bin Marokkaner, also Muslim. Das ist für sie untrennbar, macht ihre Identität aus, also auch ihre kulturelle. Und sich dem Islam zuzuwenden, bedeutet für viele junge Leute, kulturelle Identität zu gewinnen. Es bedeutet auch, Zugehörigkeit zu gewinnen. Ich gehöre wieder zu einer Gruppe dazu, da bin ich angenommen, da bin ich wer. Und zwar eine Gruppe vor Ort, aber natürlich weltweit auch diese große Gemeinschaft der sogenannten Umma. Das ist also die Gemeinschaft aller Muslime weltweit. Es gibt feste Regeln für das ganze Leben. Der Islam gibt solche Regeln vor, für den Alltag, für alles. Und an diese Regeln sich zu halten, ist jetzt wie einfach ein Gerüst für das Leben von jungen Leuten, die sich nicht zurechtfinden. Auch Struktur für den Alltag. Für jemanden, der arbeitslos ist, ja, das können wir uns vorstellen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich an die Gebetszeiten halte, muss ich morgens aufstehen, ich habe eine Struktur. Diese Gemeinschaft der Muslime bietet auch ein soziales Netz. Wenn jemand in Not ist und er geht zur Moschee, kann er Hilfe erwarten. Und es gibt ihm Sinn. Ich möchte ganz kurz etwas vorlesen, und zwar ein Lebenszeugnis von Said Ujibu. Das gibt's hier auf Marburger Blättermission, haben wir da drüben auslegen. Könnt ihr euch gerne nachher mitnehmen. Ich möchte es gerne vorlesen, weil es so unwahrscheinlich typisch ist und so sehr gut das Lebensgefühl widerspiegelt, was viele Migranten haben in Frankreich. Bereits in früher Kindheit lernte ich die Grundpfeiler des Islam kennen. Ich liebte meine Religion, betete 5-mal am Tag, erledigte meine rituellen Waschungen und fastete im Monat Ramadan. Mit der Zeit jedoch tauchten für mich wichtige Fragen auf. Zum Beispiel, was nach dem Tod mit mir passieren würde? Meine Eltern antworteten mir ausweichend, Allah allein weiß es. Es gibt keine Antwort im Islam auf diese Frage, was passiert mit mir nach dem Tod, gibt keine Gewissheit. Meine Brüder erklärten mir, dass meine guten und schlechten Taten auf einer Waage gewogen würden. Ich befolgte zwar die religiösen Vorschriften, aber die Vorstellung, dass Gott mir meine Fehler unter Umständen nicht verzeihen würde, quälte mich beträchtlich. Ich machte mich also auf die Suche und wollte Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele erforschen. Der Islam hat sich unter anderem zu einem Bollwerk gegen die westlich geprägte Lebensweise entwickelt, die mit einer gewissen Aggressivität alle Bereiche durchdringt. Leute mit weißer Hautfarbe setzte ich automatisch mit Christen gleich. Ich dagegen hatte krauses Haar, war ein Araber, fühlte mich von den Franzosen abgelehnt, die in uns nur billige Arbeitskräfte sahen. Als ich 12 Jahre alt war, begann ich eine Schlägerei mit einem Nachbarn, die in einem Krawall ausartete. Seine Familie gegen meine Familie. Meine Mutter erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als ich das sah, ging ich auf mein Zimmer, schloss die Tür hinter mir zu und schämte mich fürchterlich. Ich verstand nicht, wie ich einerseits ein gläubiger Mensch und andererseits so gewalttätig sein konnte. Eine Dame klingelte an der Wohnungstür und bot an, auf uns Kinder aufzupassen. Das, Achtung, das war das erste Mal, dass eine Französin an unsere Tür klopfte und Hilfe anbot. Diese Dame hatte gerade in ihrer Familie die Wohnung über uns bezogen. Und so freundeten wir uns ein wenig an. Wenn wir Couscous gekocht hatten, ließen wir etwas davon nach oben wandern. Dafür bekamen wir Schokoladenkuchen nach unten gebracht. Diese Leute waren Christen und gaben uns eine Bibel. Fortsetzung bitte selber nachlesen. Said Ujibu hat den Weg zu Jesus gefunden. Er ist heute ein Jesus-Nachfolger. Und nicht nur das, er ist einer der führenden Leiter in Frankreich unter den nordafrikanischen Jesus-Nachfolgern. Also das lohnt sich, seine Geschichte zu Ende zu lesen. Und das Spannende an dieser Geschichte von ihm ist, der Said Ujibu ist einer Brückenbauerin begegnet.
Ja, die Wertschätzung ist ganz wichtig. Ich danke auch für den Einwurf vorher von dem Mann. Wertschätzung auch unseren ausländischen, türkischen und nordafrikanischen Mitbürgern. Das ist sehr wichtig, weil die Identität durch die Wertschätzung dann in den Lot kommt. Diese Krise von der Identität. Unser Auftrag ist, Brücken zu bauen zwischen den Kulturen. Freundschaft statt Konfrontation. Und da war auch der Einwurf vorher gut, die Konfrontation, die führt zu nichts. Die führt nur zur Auseinandersetzung, zum Streit und zur Mauerbildung. Wir müssen probieren, die Mauern überwinden, die Kultur, die religiösen Barrieren und auch die kulturelle Barrieren. Und die Bibel fordert uns auf, das war Petrus. Petrus war einer der Gemeindegründer der ersten Gemeinde. Er hatte aber eine Schwierigkeit. Er war sehr stark in seinem Glauben als Jude drin und er hat drei Visionen von Gott bekommen. Bevor er diesen Schritt gewagt hat, über diese kulturelle und religiöse Barriere den Nichtjuden überhaupt nur mal das Evangelium zu sagen. Dann schreibt Lukas hier über den Petrus, wie er hingegangen ist dann zu dem verfeindeten römischen Hauptmann und hat dann gesagt, ihr wisst, als er in die Türe hineingeht, ihr wisst ebenso wie ich, dass es einem Juden streng verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Ich denke, das spricht sehr deutlich auch oft unsere ehrliche Meinung, wenn wir vielleicht zu Türken oder Nordafrikaner gehen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich ihn keinem Menschen für minderwertig halten darf, nicht von oben herab. Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt, der an ihn glaubt und der nach seinen Geboten lebt. Die Bibel geht dann auch im Alten Testament schon los, wo er sagt, Gott liebt den Fremden. Ihr könnt es nachlesen, vielleicht aufschreiben, wenn ihr wollt, die Bibelverse in 5. Mose 10, dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Gott macht keine Unterschiede. Er liebt sie und er fordert uns heraus. Wir sollen sie lieben wie uns selbst. Das ist eine hohe Herausforderung. Dem Marokkaner ein Marokkaner werden, dem Türken ein Türke werden. Das heißt, uns anzupassen, die Kultur kennenlernen, auch diese Person, die anders ist wie ich, kennenzulernen. Und ich habe einen algerischen Freund, zu dem gehe ich seit einem Jahr in sein Haus hinein. Die Familie nimmt mich auf wie einer der ihren. Das ist eine große Gastfreundschaft, die ich da erlebe. Und wir sind auf dem Weg. Wir reden über alle Themen und über Erziehung und alles. Und ja, da möchten wir euch jetzt ein bisschen praktisch, wie wir das machen, Brücken zu bauen in Milos.
Ja, hier sieht man nochmal dieses Multikulturelle von der Stadt. Und ihr seht, da sitzt jeder, das sind so drei Gruppen, die sitzen für sich. Das Erste, um Brücken zu bauen, ist, dass man Vorurteile erstmal abbauen muss. Und um sie abzubauen, ist gut, sie zu benennen, erstmal zu spüren, was habe ich denn da im Bauch an Angst oder Wut oder Vorurteilen. Und diese dann abbauen, das ist der erste und wichtigste Schritt. Dann hingehen dort, wo die Menschen sind. Es ist unsere Aufgabe, zu ihnen zu gehen, ja, und nicht zu sagen, ach, kommt doch mal zu uns, dann könnt ihr das mal kennenlernen, wie wir Glauben leben. Nein, wir sind aufgefordert, in ihre Welt hineinzugehen. Hier ist der Markus auf dem Markt zum Beispiel. Dreimal in der Woche ist Markt in Milos, da kommen die Leute aus der ganzen Region. Oder Sport ist eine ganz tolle Möglichkeit, Brücken zu bauen. Wir haben jetzt dieses Unihockey angefangen in einem Stadtviertel, in dem es überhaupt kein Angebot gab für Kinder und Jugendliche, die auch einfach auf der Straße viel waren. Und die Stadt ist dankbar für so eine Initiative, ja, wie jetzt zum Beispiel so einen Sportverein zu gründen. Wir gehen auch auf die Straßen, immer wieder in Einsätzen mit Literatur, mit DVDs. Wir geben die Jesusfilme weiter oder kommen da ins Gespräch mit den Leuten einfach auf der Straße. Aber das Entscheidende ist, dass wir diese Menschen wirklich kennenlernen und dass wir dann nicht so, wie man es früher gemacht hat, was glaubst du, was glaub ich, wer hat recht, sondern dass wir mal hören, wie geht's dir, was denkst du, wie fühlst du dich hier in dieser Stadt, in diesem Stadtviertel? Und dann kommt man ganz schnell über Glaubensfragen ins Gespräch, weil das bei Muslimen kein Tabuthema ist, wie bei den Deutschen. Nein, über Gott zu reden ist ganz normal. Und da können wir nachfragen, ja, praktizierst du deinen Glauben, betest du, erlebst du etwas mit Gott, darf ich dir von mir erzählen? Freundschaft schließen und Vertrauen gewinnen, das ist überhaupt der Schlüssel. Es ist eine Frau, die habe ich 1,5 Jahre lang begleitet. Sie folgt Jesus schon länger nach und wir haben gemeinsam ein chronologisches Bibelstudium gemacht. Das wurde entworfen extra für Menschen von muslimischem Hintergrund. Da ist man ganz lange im Alten Testament und wir knüpfen an Gemeinsamkeiten an. Weil wir haben nämlich ganz schön viele. Zum Beispiel, wir glauben, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Glauben Muslime auch. Die Propheten vom Alten Testament gibt es ganz viele, die auch im Koran vorkommen. Jesus, Isa Masih kommt im Koran vor. Jesus, Isa gilt als das Wort Gottes. Isa ist von einer Jungfrau geboren, laut Koran. Isa ist der Prophet, der die Gabe der Wunder und Heilung hat. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und bei so einem Bibelstudium ist es aber auch so, dass wir viel über persönliche Dinge auch sprechen. Das kommt dann mit dazu, das ist nie abgeteilt. Trotzdem möchte ich euch aussagen, dass diese Frau zum Beispiel jetzt seit einigen Monaten in einer tiefen Lebenskrise steckt. Und sie war eigentlich jemand, die in ihrer Nachbarschaft viel Kontakt hat zu muslimischen Frauen, die das immer weitergegeben hat. Ganz natürlich, was sie erlebt hat mit dem Wort Gottes nach dem Bibelstudium mit Jesus. Und wir haben sie als wirklich unsere Multiplikatorin gesehen. Und jetzt sehen wir, sie steckt fest in ihrer Krise und hat sich sehr zurückgezogen. Und ich möchte euch das sagen, einfach um zu sagen, es geht nicht nur um Beziehung bauen, sondern die Arbeit unter Muslimen ist auch ein geistlicher Kampf. Und vor allem, weil diese Menschen, diese wenigen Jesus-Nachfolger unter den Nordafrikanern, sind sehr umkämpft. Es gibt in Marokko, in Algerien unter den Arabern noch nicht wirklich Gemeinde Jesu. Ganz einzelne gibt's ja. In Frankreich auch ein paar einzelne. Aber so, dass wirklich, dass wir sagen können, dass ein Durchbruch passiert, dass Gemeinde Jesu, das haben wir noch nicht gesehen. Wir haben eine Art Kaffee-Kontaktarbeit immer Donnerstagabends. Da kann jeder kommen. Das fängt um 6 an. Man kann kommen, wann man will. Wir trinken dort marokkanischen Minztee. Es gibt nordafrikanisches Gebäck. Und auch die Einrichtung selbst, das sind nordafrikanische Möbel. Also einfach, wir möchten alles tun, damit Nordafrikaner sich wohlfühlen, ihrer Kultur entsprechend. Und dann kommen wir da ins Gespräch. Ganz schön ist es, Leute zu besuchen oder zu sich nach Hause einzuladen. Aber bei so einem Besuch, da kann man nicht kommen und sagen, ja, grüß Gott und Ade, sondern das bedeutet viel Zeit mitbringen. Ich kann nicht kommen und sagen, okay, tut mir leid, jetzt muss ich leider wieder weiter, sondern ich muss Zeit mitbringen, Interesse, bereit sein, Tee zu trinken und noch mehr Tee und zu essen auch. Das gemeinsame Essen sowieso ist einer der wichtigsten Schlüssel. Wenn wir gemeinsam essen, da wächst Freundschaft. Da ist Begegnung, da wächst Vertrauen. Das ist eins vom Wunderbarsten, also aus Sicht der Nordafrikaner. Und wir haben jetzt erlebt, dass auch eine Bibelentdeckergruppe, wie wir das gerne nennen, entstanden ist, und zwar an diesen Donnerstagabenden. Das ist eine Männergruppe. Bibelentdeckergruppe, warum? Da sitzt keiner da, der predigt, sondern wir lesen gemeinsam das Wort Gottes und entdecken, wer ist Gott? Was macht er? Was kann er verändern in meinem Leben? Wie haben die Propheten gelebt? Was für eine Beziehung hatten die zu Gott? Und dann kommen wir ins Neue Testament. Isa Masih, wer ist er? Was hat er alles gemacht? Und wir beten darum, dass Nordafrikaner selber entdecken, wer Jesus ist. Ihr wisst, dass es unweise ist zu sagen, Jesus ist Gottes Sohn, du musst an ihn glauben. Jesus ist Gottes Sohn ist nicht, also das ist blasphemisch für einen Muslim. Wir können aber andere Wege suchen, Gemeinsamkeiten. Jesus ist das Wort Gottes, er ist in unsere Welt gekommen. Ja, einfach andere Wege finden. Darüber sprechen wir heute nicht, da könnt ihr auf unserem Tisch gucken und mehr darüber finden. Ich habe gemerkt, bei Frauen, die jetzt in der ersten Generation hier sind, die sind überfordert mit so einem Bibelstudium. Da ist es besser, biblische Geschichten zu erzählen, des Lebens hier Geschichten zu hören oder auch ein persönliches Zeugnis.
Ja, Konferenzen sind ganz wichtig, wo man dann auch theologische oder auch andere Themen behandeln kann, wo man auch dann Muslime einladen kann, die auch intellektuell was wissen wollen über den christlichen Glauben, die hier sind in Europa, die mehr wissen wollen. Und da laden wir dann nordafrikanische erfahrene Christen ein, die über ihr Werdegang erzählen, ihr Zeugnis erzählen. Ja, Feste sind sehr wichtig und gerade Weihnachten, die kulturelle oder Ostern ist ein gutes Fest, wo wir dann unsere Freunde und auch Außenstehende einladen. Ja, und die Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger, die laden dann ihre Freunde ein dazu. Es ist wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen und da haben wir in Frankreich viele nordafrikanische Gruppen, die dann in mehreren Sprachen auch singen können, Arabisch, Französisch, Kabylisch, und die dann einen Rahmen setzen, wo man sich wohlfühlen kann, wo man auch dann miteinander reden, ins Gespräch kommt. Und das Essen ist auch hier wieder ganz wichtig, dass ein gutes Buffet da ist, auch mit, dass alle wissen, das ist halal, das ist nicht jetzt Schweinefleisch oder andere Dinge, die da drin sind, sondern dass sie auch von sich aus kommen können und gerne auch mit essen können. Und natürlich auch der Tanz, die Männer tanzen zusammen, die Frauen tanzen zusammen, das gehört zu jedem Fest dazu. Und dann, danach gibt es auch eine Botschaft, wo dann auch wir in Tischgruppen dann ins Gespräch kommen. Und so ist es wichtig, dass wir dann auch die Einzelne vertiefen und dann so entstehen auch neue Kontakte.
Ich habe es vorhin schon gesagt, ein Schlüssel ganz bestimmt für Begegnung mit Muslimen, für Arbeit unter Muslimen ist das Gebet. Weil das muss in der geistlichen Welt bewegt werden. Wir können was weitergeben, wir können Freundschaft knüpfen, Beziehung bauen, aber das Herz muss vom Heiligen Geist bewegt werden. Und wir treffen uns jetzt seit letztem Jahr einmal im Monat und fasten und beten für all unsere Kontakte. Ihr seht das Grüne, das sind die Namen unserer Kontakte, also die Zettel da hinten. Und das Weiße, das sind, wo sie sich gruppieren. Und wir beten für jeden dieser Namen einmal im Monat. Und wirklich, wir empfinden das sehr stark, diesen Kampf. Und sind auch froh um jeden, der mit uns betet, der auch uns im Gebet unterstützt. Wir gehen auch in Gemeinden, bieten Schulungen an über so eine kulturübergreifende Begegnung im eigenen Land. Ja, aber ich denke, es ist nicht mehr zu übersehen. Und auch in Deutschland, wir werden Flüchtlinge haben, die in unsere Städte, in unsere Dörfer kommen. Und wir sollten bereit sein, ihnen zu begegnen und sie aufzunehmen. Also Schulung und Gebet ist auch ein Teil unserer Arbeit. Und wir erwarten von Gott, dass er sich offenbart. Einer unserer Teammitglieder hat dieses Buch geschrieben. Gibt es auf Englisch, glaube ich, nur und auf Französisch. Dreams and Visions. Visionen und, also Träume und Visionen. Muslims Miraculous Journey to Jesus. Also die wunderbare Reise oder das Unterwegssein eines Muslims zu Jesus. Und er hat Interviews gemacht mit sehr vielen Muslimen in Europa und darüber hinaus und hat gemerkt, Interviews mit Jesus-Nachfolgern und in jedem Zeugnis, jedenfalls in diesem Buch, gab es an irgendeinem Punkt mal einen Traum. Muslime hatten einen Traum. Jesus ist ihnen im Traum begegnet, oft mehrmals. Manchmal so, dass sie dann im Traum erfahren, wo sie hingehen sollen, um Christen zu treffen. Oder dass sie irgendwie Anweisung bekommen. Und wir möchten bereit sein, wenn Gott so handelt. Ali ist einer, den hat der Markus kennengelernt bei einem Tür-zu-Tür-Einsatz. Der hat aufgemacht und gesagt, ja, ich hatte gerade letzte Nacht einen Traum, da hat Jesus zu mir gesprochen. Und wenn Muslime solche Träume haben, heißt es meistens, meines Wissens in der Regel nicht, dass sie dann sofort Jesus nachfolgen möchten, sondern es ist einfach mal ein Türöffner. Dass sie gesprächsbereit sind, suchend werden, dass wir da anknüpfen können und sie weiterführen durch biblische Geschichten und dass wir miteinander entdecken, wer Jesus ist und was er für sie bedeuten kann. Diese Frau habe ich in der letzten Zeit oft besuchen können. Sie hat ein gesundheitliches Problem. Da funktioniert die Durchblutung nicht richtig. Und die Ärzte können ihr nicht helfen. Sie hat Medikamente bekommen, die verträgt sie nicht. Und ist eine sehr stolze Muslimin. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du denn, dass der Koran sagt, dass Isa, Masih, Jesus Christus, dass er die Gabe der Heilung und der Wunder hat? Sie sagt, natürlich weiß ich das. Ich weiß das. Genau. Und dann hat sie mir von Mohammed kurz erzählt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, darf ich für dich beten? darf ich für dich beten im Namen von Isa Masih? Und sie hat gesagt, ja. Und das ist auch so etwas, wir können das Gebet anbieten für Muslime und in den meisten Fällen werden sie das dankbar annehmen. Vielleicht nicht immer, dass man im Namen von Jesus für sie betet, aber das Gebet nehmen sie gerne an. Und wir erwarten von Gott, dass er sich diesen Menschen offenbart. Laila, ich würde so gern kurz ihr Lebenszeugnis erzählen, darf ich es noch? Ja. Laila ist eine Jesus-Nachfolgerin. Die hat mir ihr Lebenszeugnis erzählt. Sie kommt aus Algerien. Ich darf ihren Namen auch nennen. Und sie war in einer Familie, ist also in Frankreich geboren, aufgewachsen. Und ihr Bruder, der ältere Bruder, ist einer von denen, der von den Imamen einfach, ja, also aufgegabelt wurde, sage ich jetzt mal. Und der sich in Frankreich ganz stark dem Islam zugewandt hat. Und als ältester Bruder in der Familie hat er sehr viel Einfluss. Er hat also eigentlich die Islamisierung in seine Familie hineingebracht. Die Mutter hat dann angefangen, sich zu verschleiern. Und irgendwann hat sie das nicht mehr ausgehalten als Teenager-Mädchen und ist abgehauen. So, jetzt war sie auf sich alleine gestellt. Das ist natürlich auch gar nicht einfach. Nicht nur war sie auf sich alleine gestellt, es bringt auch Schande. Sie kann nicht einfach dann zurückgehen zu ihrer Familie. Sie hat einen Mann kennengelernt, der Berber ist. Und mit dem war sie gut befreundet, sind dann... Ja, und dann ist sie schwanger geworden von ihm. Es gab aber einen Konflikt. Sie ist Araberin, er ist Berber, seine Familie war nicht einverstanden. Also hat er sie sitzen lassen und sie hatte nichts mehr. Sie hat in einem Hotelzimmer gewohnt, war hochschwanger, wusste nicht weiter und hat gebetet. Und sie hat zu Allah gebetet und hat Allah gebeten, hat gesagt, wenn du mich herausführst, dann will ich wirklich eine ganz treue Muslimin werden. Und ich erbitte drei Dinge. Ich erbitte eine Wohnung. Ich bitte dich, dass du mir eine Großmutter schenkst, die sich um mich und um mein Kind kümmert und ein Kinderbett. So, und ihr Versprechen, dann werde ich wirklich eine treue Muslimin sein. Eines Tages klopft es an ihrer Tür, an der Hoteltür, und eine Brückenbauerin steht da. Es ist eine ältere Dame. Und die ist auf diese junge Frau aufmerksam geworden und hat sie freundlich angesprochen, hat gefragt, wie es ihr geht und hat gesagt, also ich hätte hier ein Kinderbett, brauchen Sie das vielleicht? Ja. Und diese Frau hat die Laila in ihre Familie eingeladen, hat sie aufgenommen und ihr könnt euch denken, das war eine Christin, diese ältere Frau. Laila hat in dieser Familie Zuflucht gefunden und dann konnte die Familie ihr eine Wohnung organisieren. Und so wurden diese drei Fragen erhört. Sie hatte eine Großmutter, die sie begleitet, ein Kinderbett und eine Wohnung. Aber woher kam die Antwort auf das Gebet? Das ist für mich das Faszinierendste. Denn sie hat Allah um Hilfe angerufen und Jesus hat ihr geantwortet. Und das berührt mich so sehr und da merke ich, wie groß Jesus ist. Und das glauben und erwarten wir, dass Jesus so eingreifen wird, noch mehr im Leben von muslimischen Migranten, aber auch in ihren Heimatländern. Das ist unser Team. Rick mit der Brille ist nicht mehr bei uns. Er ist der, der das Buch geschrieben hat. Ansonsten sind wir Deutsche. Wir haben zwei Schweizer, eine Elsässerin und einen Marokkaner im Team. Und wir wünschen uns Zuwachs im Team. Wir wünschen uns, dass junge Leute in unser Team dazukommen. So, wer von euch hat ein Smartphone? Oh, nicht so viele oder traut ihr euch nicht? Okay. Leute mit Smartphones, super. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, mit neuen Medien zu arbeiten und keiner von uns macht es. Wir sind einfach, ich weiß auch nicht. Also es ist nicht unser Ding. Aber wir hätten so gerne junge Leute, die zu unserem Team kommen. Man kann im Internet... bei einer Mission kann man vom Jesus-Film in allen möglichen Sprachen das runterladen, auf Smartphone mit Bluetooth, das verschicken. Ich kann es euch nicht erklären, ich weiß nicht, wie es geht, aber wir würden es so gerne einsetzen. Und es wäre toll, wenn jemand in unser Team käme für ein Jahr oder Langzeit. Das wäre super. Wir haben in Mülhus eine Universität mit ganz vielen Studenten aus dem Ausland. Wer kommt und schreibt sich in die Uni ein und lebt einfach mit diesen Studenten mit und ist Teil von unserem Team? Das wäre die nächste Möglichkeit. Oder in dieser Sportgruppe mitarbeiten, Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben Kontakte zu Jugendlichen, aber es wäre schön, wenn wir junge Leute im Team haben, auch für ein Jahr, die einfach diese Kontakte pflegen können. Also wir freuen uns über Zusatz an Mitarbeitern, auch FSJ, Kurzzeiteinsatz, alles möglich. Ihr könnt dort Infos mitnehmen. Letzte Frage an euch, die ihr vielleicht mal still für euch beantwortet. Habt ihr Kontakt zu Muslimen in eurer Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Umgebung? Was für eine Art von Beziehung habt ihr zu ihnen? Und gibt es vielleicht eins von diesen Punkten, das ihr ganz konkret umsetzen könnt, wo ihr sagt, hey ja, da fange ich an, Brücke zu bauen. Vielleicht nur eins und fangt aber nächste Woche schon an. Habt ihr kurz Zeit zum Nachdenken? Noch mehr Impulse könnt ihr kriegen aus diesem Heft. Das ist von Armin rausgegeben, haben auch einen Stand unten. Also ihr seht, ich werbe auch für andere Werke, weil wir ziehen da alle an einem Strang. 30 Gebetsimpulse und praktische Beispiele mit Ressourcen, die in diesem Heft enthalten sind, liegen auch drüben am Tisch. Das ist unsere Vision. Wir beten darum, dass Hauszellen entstehen, solche Bibelentdeckergruppen, das sich dann wie ein Netzwerk ausbreitet über Mühlhus. In diesen Bibelentdeckergruppen ist uns wichtig, dass Nordafrikaner kulturrelevant, also so wie es ihnen entspricht, Jesus-Nachfolge leben können, ohne dass sie sich überfremdet fühlen. Sie müssen nicht französisch werden, um Jesus nachzufolgen, auch nicht europäisch, sondern sie dürfen Jesus-Nachfolge so leben, wie es ihnen in ihrer Kultur entspricht.